30. Rai Südtirol, das Mittagsmagazin mit Markus Kaserer.
Herzlich willkommen zu einer Stunde Information und Diskussion im Namen des Teams und mit diesen Themen. Impfplan Südtirol. Wir sagen Ihnen, was geändert wird und wer jetzt an die Reihe kommt. Verwirrung um die Corona-Zahlen, was dahinter steckt und welche Rolle das Team K dabei spielt. 100 Tage fehlen noch bis zu den Olympischen Sommerspielen. Wir sagen Ihnen, wie die Situation in Tokio ist und wie die Chancen der Südtiroler stehen. Mit dem Rad vom Brenner bis Bologna. Wir erzählen Ihnen, was neu ist und wie sich Italien langsam europäischen Standards annähert. Und nach 1 sind Sie am Zug. In der Anrufsendung geht es um die de facto Impfpflicht fürs Gesundheitspersonal. Gast im Studio ist die Geschäftsführerin des Landesverbandes für Sozialberufe, Martha von Wohlgemuth. Die Impfstrategie wird in Italien erneut angepasst, was nicht nur mit dem, wenn auch nur vorläufigen Stopp für den Impfstoff von Johnson & Johnson zu tun hat. Denn Italien erhält ab morgen ohnehin 4 Millionen Dosen der übrigen Impfstoffe. Eine Verlangsamung der Impfkampagne befürchtet das Gesundheitsministerium also nicht. Vielmehr setzt es auf Tempo. Ulrike van den Driesch aus Rom.
Was den Impfstoff von Johnson & Johnson angeht, wartet das Gesundheitsministerium zwar noch die Entscheidung der Europäischen Pharmaagentur ab, aber es zeichnet sich schon ab, dieser Impfstoff wird ähnlich wie der von AstraZeneca verabreicht, nämlich nur an die über 60-Jährigen. Die Entscheidung dazu wird so schnell wie möglich fallen, versichert Gesundheitsminister Roberto Speranza, der sich aber auch einem ständig steigenden Druck ausgesetzt sieht, vor allem von Seiten der rechten Parteien, die dem Gesundheitsminister vorwerfen, die Krise schlecht zu handhaben und daher Speranzas Rücktritt verlangen. Fest steht, beim Verteilersystem der Anzahl der Impfdosen, also der Dosen, die die Regionen erhalten, kehrt der Gesundheitsminister inzwischen wieder zurück zu dem System, das sich auf die Bevölkerungsanzahl in den Regionen bezieht. Das heißt konkret, es gilt der Schlüssel, eine Dosis pro Person, die in einer Region ansässig ist. Das sieht die aktuellste Verordnung vor, die Sonderkommissar Francesco Figliolo den Regionen hat zukommen lassen. Was einigen Regionen ab morgen somit auch mehr Dosen bescheren wird als bisher, zumal die Anzahl der Impfungen älterer und geschwächter Menschen mittlerweile weitgehend einen guten Stand erreicht hat. Aber auch bei der Verabreichung der zweiten Dosis gibt es Neuheiten. Die zeitlichen Abstände zwischen der ersten und der zweiten Dosis können jetzt verlängert werden. Damit soll Zeit gewonnen werden und es können somit mehr Menschen geimpft werden, denn der Schutz steigt bereits nach der ersten Dosis deutlich an, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Venetien und das Trentino haben schon damit begonnen. Sie haben die Anweisung erlassen, die Abstände bei Pfizer und Moderna von 21 auf 42 Tage zu verlängern. Die Regierung richtet aber nach all den Anlaufschwierigkeiten bei AstraZeneca und jetzt auch noch bei Johnson & Johnson ihren Blick verstärkt auch auf andere Lösungen. Die Verhandlungen mit Pfizer und Moderna werden daher deutlich intensiviert. Italien setzt somit auf die Pharmaunternehmen, die die weniger umstrittenen Boten-RNA-Impfstoffe herstellen. Hier sollen 1,8 Milliarden Dosen bestellt werden, damit die kommenden 2 Jahre abgedeckt werden können. Der Weg aus der Pandemie also definitiv geebnet wird.
Auch in Südtirol wird der Impfplan angepasst. Trotz Rückschlägen aufgrund der Nebenwirkungen bei AstraZeneca und Johnson & Johnson wird die Schlagzahl erhöht. Ab morgen dürfen sich bereits 60-Jährige für die Impfung anmelden und noch im April auch jene, die noch nicht 60 sind. Wie es jetzt mit der Impfstrategie in Südtirol weitergeht und was sich konkret für Impfwillige ändert, dazu hat am Vormittag Verena Volker recherchiert.
8% der Südtiroler sind bereits vollständig gegen Corona geimpft. Weitere 17,5% haben die erste Dosis erhalten und warten derzeit auf die zweite, um den vollen Impfschutz zu erreichen. Auch in Südtirol dürfte diese zweite Impfung bei Pfizer und Moderna künftig später erfolgen, berichtet der Generaldirektor des Sanitätsbetriebs Florian Zerzer. Es sei
sowohl für Pfizer als auch für Moderna eine Indikation des Ministeriums gekommen, dass man die maximale Zeit der Zweitdosis auch auf 42 Tage legen kann. Das heißt, dass die Zweitdosis nicht wie heute nach 3 Wochen respektive 4 Wochen bei Pfizer und Moderna verabreicht werden sollte, sondern sie durchaus auch verschiebbar ist. Wir werden heute mit unseren Experten, Primaren der Dienste und dem Sanitätsdirektor darüber sprechen und werden heute eine Entscheidung treffen, ob wir diese Verschiebung machen, weil uns das natürlich den Spielraum gäbe, mehr Menschen und schneller mit Erstdosen zu versorgen und dafür die Zweitdosen etwas zu verlangsamen.
Keine Änderung gibt es, zumindest vorerst, für jene, die als erste Dosis AstraZeneca erhalten haben. Während Deutschland für AstraZeneca-Geimpfte die Zweitimpfung mit einem anderen Impfstoff, Pfizer oder Moderna, vorsehen will, halten die italienische Arzneimittelbehörde AIFA und das Technische Komitee im Gesundheitsministerium an AstraZeneca fest, sagt Zerzer.
Sie gehen davon aus, dass die Zweitimpfung mit AstraZeneca durchgeführt wird, weil es dort keine statistisch erhärteten Daten gibt, die auf besondere Probleme oder besondere Problematiken im Zusammenhang mit der Verabreichung der Zweitdosen hinweisen würden. Deswegen ist hier die Indikation an uns ganz klar, die Zweitdosen mit AstraZeneca zu verabreichen.
Bei der Impfreihenfolge geht es indes nach Altersklassen weiter. Derzeit können sich die über 65-Jährigen vormerken, ab morgen schon die 60- bis 64-Jährigen. Auch bei den Impfstofflieferungen geht's voran. Heute sind in Südtirol 14.000 Dosen Pfizer angekommen, morgen kommen weitere 4.700 Dosen AstraZeneca.
In Österreich wird übrigens weiter und ohne Einschränkungen mit AstraZeneca geimpft. Österreichs Jungmediziner haben dazu eine Nutzen-Risiko-Analyse gemacht, mit dem Ergebnis, dass das Risiko einer Thrombose durch die Impfung deutlich geringer ist als bei Rauchern oder bei Corona-Erkrankten. Allerdings gilt für die einzelnen Altersklassen eine andere Rechnung. Und genau aus diesem Grund wird der Impfstoff von AstraZeneca in immer mehr Ländern nur noch Menschen über 60 verabreicht. Dort gibt es kaum auffällige Nebenwirkungen.
Das Top-Thema am Mittag. Reisetirol. Das Mittagsmagazin.
Die einen stürzen sich darauf, die anderen würden sie am liebsten gar nicht mehr sehen. Die Rede ist von den Corona-Infektionszahlen. Seit mehr als einem Jahr werden jeden Tag gegen Mittag diese veröffentlicht. Und gemeinsam mit einigen anderen Kriterien, etwa mit der Belastung der Krankenhäuser oder mit Varianten, sind sie zum Beispiel die Grundlage dafür, in welche Farbe eine Region getaucht wird. Und davon hängt es wieder ab, was in dieser Region erlaubt ist und was nicht. Seit Montag hat Südtirol seine Meldestrategie verändert. Warum? Elisabeth Parteli.
Getestet wird in Südtirol weiterhin mit Antigen und mit PCR-Test. Es gilt auch weiterhin, möglichst viele Infizierte zu erkennen, zu isolieren und die Verbreitung des Virus zu stoppen oder zumindest zu verlangsamen. Heute zum Beispiel wurden 78 Personen mit PCR-Test positiv getestet, 66 mit Antigentests. Diese 66 werden aber nicht mehr nach Rom gemeldet, jedenfalls nicht, bevor sie mit einem PCR-Test nachgetestet worden sind. Gestern zum Beispiel sind mit diesem neuen System von insgesamt 144 Neuinfektionen nur 87 nach Rom gemeldet worden. Heißt das, Südtirol hat bis jetzt mehr Corona-Positive nach Rom gemeldet, als es im Land tatsächlich gegeben hat, mit allem, was damit verbunden ist? Dagegen verwehrt sich der Sanitätsbetrieb ganz entschieden. Wer mittels Antigentest positiv getestet wurde, sei auch bisher mit einem PCR-Test nachgetestet worden, betont Generaldirektor Florian Zerzer. Wenn auch nicht am selben Tag, sondern erst 10 Tage später, beim sogenannten Freitesten. 70-80% der Betroffenen seien aber auch zu diesem Zeitpunkt noch positiv gewesen und für die Bekämpfung der Pandemie sei es ganz wesentlich, dass diese Menschen sofort nach ihrem positiven Testergebnis in Quarantäne versetzt werden konnten. Doppelt positiv gemeldet wurden diese Fälle aber nie, betont Zerzer. Bei diesem Vorgehen will der Sanitätsbetrieb auch weiterhin bleiben. Auch jetzt wird nicht jeder, der ein positives Antigenergebnis bekommt, sofort mit einem PCR-Test nachgetestet werden. Jedenfalls nicht automatisch. Die Möglichkeit dafür, die gibt es aber, betont der Generaldirektor des Sanitätsbetriebs. Wer sein Ergebnis bestätigen lassen möchte, kann das jederzeit tun.
Bei der Meldung der Infektionsdaten von Bozen nach Rom gibt es jetzt also eine Änderung. Besonders heftig kritisiert hatte die bisherige Meldepraxis des Sanitätsbetriebs das Team K. Und da vor allem der Arzt und Landtagsabgeordnete Franz Blohner. Auch mit ihm hat Elisabeth Parteli heute gesprochen.
Er ist zufrieden, er fühlt sich bestätigt. Die bisherige Meldepraxis des Sanitätsbetriebs sei nicht ganz korrekt gewesen, sagt Franz Blohner.
Denn das Problem der Antigen-Schnelltests ist einfach, dass wir zu hohe Anzahl an falsch positiven, aber auch an falsch negativen Resultaten haben.
Deswegen sei es nicht nur wichtig, dass Antigentests mit einem PCR-Test überprüft werden, es sei auch vorgeschrieben, sagt Blohner. Denn Antigentests hätten, wie gesagt, eine hohe Fehlerquelle.
Das heißt also, ich mache jemanden krank, der gar nicht krank ist, oder ich mache jemanden gesund, der gar nicht gesund oder nicht Träger ist. Das heißt, das ist nur eine Screening-Methode.
Als solche sei sie zwar gut, ausreichen würde das aber nicht. Bis zu 30% der positiven Antigentests könnten falsch sein, sagt Blohner. Bei negativen Tests sei die Abweichung sehr viel kleiner. Die müsse man deshalb auch nicht überprüfen, die positiven dagegen. Sehr wohl, sagt der Arzt, und das sofort. Denn die betroffenen Personen werden ja immerhin in Quarantäne geschickt, vielleicht auch zu Unrecht.
Das Ergebnis Antigentest habe ich ja innerhalb von 15 Minuten. Und da weiß ich innerhalb von 15 Minuten, der ist positiv oder der ist negativ. Und der Positive, den mache ich am 15 Minuten drauf, meinen zweiten Abstrich, und der geht dann in die PCR-Diagnostik nach Bozen oder wo in ein anderes virologisches Labor und habe dann innerhalb von 24 Stunden ein Ergebnis. Das heißt, er bleibt maximal 24 Stunden in der Quarantäne.
Die Kapazitäten dafür sind laut Blohner vorhanden. So könnten die Daten auch mit denen anderer Regionen verglichen werden.
Ob ich jetzt 300 habe oder 350, ist es nicht relevant, weil dort bin ich immer rot. Aber wenn ich zwischen 100 und 50 bin oder 80, hat das sehr wohl eine Bedeutung.
Denn am Ende geht es nicht nur um die Tests an sich, sondern auch um weiß, gelb, orange, rot oder sogar dunkelrot. Und um alles, was damit verbunden ist.
Die behandelnden Ärzte kommen aus praktischen Erfahrungen zu einem anderen Ergebnis als Franz Blohner von Team K. Sie sagen, dass die Antigentests in den allermeisten Fällen sehr wohl zuverlässig sind und das positive Ergebnis auch bestätigt worden ist.
Was unser Land bewegt. Reise Tirol. Das Mittagsmagazin.
Der Landtag hat sich am Vormittag mit der Frage beschäftigt, wie die Artenvielfalt in Südtirol bewahrt bzw. vergrößert werden könnte. Der Abgeordnete Peter Feistnauer vom Team K hatte dazu einen umfangreichen Beschlussantrag vorgelegt. Er forderte unter anderem, dass Förderungen auf ökologisch sinnvolle Projekte beschränkt werden, dass bis zu 10% der Fläche von landwirtschaftlichen Betrieben als Ausgleichsflächen für ökologische Nischen verwendet werden und umfassende Information der Bevölkerung zur Artenvielfalt. Silvia Franceschini berichtet.
Insgesamt 10 Punkte umfasste der Antrag von Peter Feistnauer. Egal ob Umwidmung, Umgestaltung von landwirtschaftlichen Flächen oder Förderungen. Bei allem sollte überprüft werden, ob es der Artenvielfalt zu- oder abträglich sei. Wenn konsequent ökologisch gefördert und entsprechend informiert würde, würde sich vieles wieder in Richtung Artenvielfalt einrenken, ist Feistnauer überzeugt.
Also mit entsprechenden Ausgleichszahlungen, mit entsprechender Sensibilisierung von allen beteiligt, könnte man da viel machen.
Der SVP-Abgeordnete Franz Locher bezeichnete Feistnauers Antrag wörtlich als etwas zu konsequent. Grundsätzlich sei er für Artenvielfalt und die flächenbezogene Landwirtschaft habe in diese Richtung schon viel bewirkt. Locher warnt aber vor zu viel Regulierung.
Es wird ein bisschen zu kompliziert auch langsam. Ich verstehe schon, man muss das halt genauestens regeln, aber man darf das nicht so kompliziert machen, dass es für viele nicht mehr anwendbar ist.
Landwirtschaftslandesrat Arnold Schuler nutzte die Gelegenheit, um auf das Landwirtschaftskonzept 2030 hinzuweisen, das in Kürze vorgestellt werden soll. Die Bewahrung der Artenvielfalt sei dabei ein großes Thema.
Grundsätzlich ist unser Ziel der Landwirtschaft, dass wir eben auch die Landwirtschaft, das Land der Artenvielfalt sein wollen. Und werden auch entsprechende Maßnahmen setzen.
Schuler erinnerte auch daran, dass die Landwirtschaft durch die Pflege der Kulturlandschaft, beispielsweise der Almen, bereits viel zur Artenvielfalt beitrage. Der Antrag von Peter Feistnauer wurde schließlich vom Landtag abgelehnt.
Von der Politik auf Landesebene hin zur Politik auf Bezirksebene. Sie ist die kleinste Gemeinde des Pustertals und auch die entlegenste, Brettau. Ihr wird in besonderer Weise auch Eigensinn und Gemeinsinn zugeschrieben. Der Bredauer Bürgermeister Robert Alexander Steger ist gestern auch zum Präsidenten der Bezirksgemeinschaft Bustertal gewählt worden. Der eloquente SVP-Politiker will sich künftig ganz auf diese beiden Aufgaben konzentrieren. Die Koordination des Regionalmanagements Bustertal gab er dafür auf. Ottwin Notdorfer.
Den Bredauer Bürgermeister, im Jänner 50 geworden, reizt die neue Aufgabe. Er fühle sich ihr auch gewachsen, betont Steger. Er sei für eine größere Verantwortung bereit.
Insgesamt war es auch ein bisschen vielleicht die Bestrebung, dass wir sagen, also in Bustertal, gerade die peripherste und kleinste Gemeinde oder der Bürgermeister dieser Gemeinde kann vielleicht auch die Zeit und die Muße aufbringen, sich wirklich für die Details der Bezirksgemeinschaft dann auch zu interessieren und weiterzubringen.
Steger war also nach dem Rückzug von Josef Gräber der einzige Kandidat. Eine Debatte entfachte sich gestern dann eigentlich nur mehr zur Wahl des Vizepräsidenten. Das Amt sollte einem Ladiner zufallen oder einer Frau oder im Idealfall einer Ladinerin.
Das war eigentlich klar, dass es diese Forderung von den Kollegen aus dem Gardatal gibt. Es war aber auch immer klar, und das habe ich auch seit Monaten kommuniziert, mit meiner Kandidatur war klar, dass es mich nur mit dem Kollegen aus der Gemeinde Prax im Paket gibt.
Steger ließ sich aber nicht unter Druck setzen. Er hielt an seinem Vorschlag Friedrich Mittermeier als Stellvertreter fest. Und er verwies darauf, dass er auch die Frauenquote einhalte. Mit Rita Molling und Margarita Putzer-Schöllberger sei die Quote mehr als erfüllt.
Wir haben das erste Mal zwei Damen im Bezirksausschuss, nämlich die Gemeindereferentin der Gemeinde Wengen als Vertreterin für das Gardatal und die Gemeinderätin der Gemeinde Kienz als Vertreterin für das Unterpustertal.
Die Vorschläge zur Vizepräsidentschaft seien wohl mehr ein Scheingefecht gewesen, sagt Steger. Aber er schlug dann doch vor, eine Änderung der Satzung prüfen zu lassen, mit der eine doppelte Vizepräsidentschaft geschaffen werde. Dadurch könnte sowohl den Ladinern als auch den Frauen bzw. dem jeweils anderen Geschlecht die Vertretung garantiert werden. Wenn der neue Präsident vorausblickt, sieht er die Herausforderungen vor allem im Sozialen.
Da gibt es sehr große Baustellen, sehr große Herausforderungen, einmal auch die bestehenden Dienste aufrechtzuerhalten. Ich denke grundsätzlich, große Investitionen und große Bauten zum Beispiel, die werden in den nächsten Jahren gerade auch aufgrund der Corona-Situation sicher schwieriger werden.
Die nötigen Finanzierungen aus Landestöpfen werden wohl nicht so leicht zu finden sein, so Steger. Da werde man Prioritäten setzen müssen. Sicher sei, dass mit der Alterung der Gesellschaft eine schon gegeben sei.
Die beste Information im Mittagsmagazin auf Reise Tirol.
Tage sind's noch, dann geht's los in Tokio. Die Olympischen Spiele werden trotz Pandemie eröffnet. Zwischen 21. Juli und 8. August sind die weltbesten Sportler zu Gast. Japan arbeitet auf Hochdruck. Es sind andere Spiele. Rund 3000 Corona-Neuinfektionen gibt's jeden Tag in Japan. Es braucht also ein umfassendes Sicherheitskonzept, damit die Spiele sicher werden. Immerhin kommen Sportler, Funktionäre und Medienvertreter aus 200 Ländern zusammen. Unsere ARD-Kollegin Katrin Erdmann berichtet aus Tokio.
Noch 3 Monate und ein bisschen und dann soll es endlich losgehen mit Olympia. Der Vizepräsident des Internationalen Olympischen Komitees, der Australier John Coates, ist optimistisch. Trotz Corona oder vielleicht auch gerade wegen Corona werden es tolle Spiele werden. Die Athleten können sich über die besten Einrichtungen und auf die beste Organisation freuen. Und die Zuschauenden werden die besten Athleten der Welt bei dieser einmaligen Veranstaltung erleben.
See the world's best athletes. Performing in this unique competition.
So der Australier. Australien hofft bis zum Beginn am 23. Juli alle teilnehmenden Sportlerinnen und Sportler zu impfen. Neuseeland will damit jetzt beginnen. In Deutschland sind nach Angaben des Deutschen Olympischen Sportbundes bereits 15% geimpft. Interessiert sind nach Angaben von DOSB-Chef Hörmann im Gespräch mit dem Sportinformationsdienst aber 90%. Von einer Absage der Spiele so kurz vor dem Ziel wollen auch die Veranstalter in Tokio nichts wissen. Austragungsmanager Hidemasa Nakamura vom Tokio 2020 Organisationskomitee macht jedoch klar, dass man bis zum letzten Tag mit den Anti-Corona-Maßnahmen beschäftigt sein wird. Schwierig ist, dass sich die Situation dauernd verändert. Es ist sehr schwer, mit den Vorbereitungen fortzufahren, ohne die Situation in der Zukunft zu kennen. Aber die Regierung, das IOC und das Paralympische Komitee haben ein gemeinsames Ziel vor Augen, ein Team zu werden und eine sichere Veranstaltung auszurichten. Und wir arbeiten gemeinsam daran, dieses Ziel zu erreichen. Einen erneuten Aufschub schließen die Verantwortlichen kategorisch aus, eine Absage ebenso. Japan versucht deshalb, die Pandemie in den Griff zu bekommen, hat aber mit steigenden Infektionszahlen zu kämpfen, auch wenn diese mit täglich rund 3000 landesweit um ein Vielfaches geringer sind als in vielen anderen Ländern. Tokios Gouverneurin Yuriko Koike enthüllte heute gemeinsam mit einigen Verantwortlichen die zwei Maskottchen der Spiele und sprach von wundervollen Spielen. Der Kampf gegen den unsichtbaren Feind, das Coronavirus, ist für den Aufschub der Spiele verantwortlich und für einen langen Leidensweg der Menschheit. Aber ich möchte, dass wir das hinter uns lassen, den Kampf gewinnen und die Spiele zu einem unvergesslichen Moment machen. Unvergesslich wird es allemal werden, denn die Stimmung wird, so oder so, für alle eine andere sein. Teilnehmende werden sich kaum frei bewegen können und sich dauernd testen lassen müssen. Wer positiv ist, für den sind die Spiele zu Ende. Er oder sie muss dann in ein Quarantänehotel. Wie die Auflagen für die begleitenden Teams und die Journalisten sein werden, ist bislang offen. Die Veranstalter wollen auf jeden Fall ihre Zahl reduzieren. Auch um die Bevölkerung wieder stärker für Olympia zu begeistern. Die hat nämlich bisher vor allem Angst, dass die Spiele statt zu einem Fest zu einer Superspreader-Veranstaltung werden. Diese Ansicht teilt auch der Tokioter Ärzteverband. Aus seiner Sicht fehlt es noch immer an einem überzeugenden Hygienekonzept.
Um die Spiele sicherer zu machen, wollen also einige Länder die gesamten Teams durchimpfen. Südtirols Corny-Präsident Alex Tabarelli sagte uns heute, er habe die Mitteilung jetzt schwarz auf weiß. Staatssekretärin Valentina Vezzali bestätigt, dass auch das gesamte italienische Olympiateam geimpft wird, sobald der Kader steht. Laut Tabarelli sind diejenigen, die in Militärsportgruppen angestellt sind, ohnehin bereits geimpft. Die restlichen bekommen also nach der Nominierung die Impfung. Südtirol wird mit einer großen Delegation vertreten sein in Tokio. Noch steht der Olympiakader nicht, aber 8 Athleten sollten auf alle Fälle mit dabei sein. Eine Handvoll weitere kämpfen noch ums Ticket. Andreas Feichter stellt sie uns vor.
Da ist natürlich Überflieger Yannick Sinner. Der 19-jährige Sechsner steht im Olympiateam. Er ist als derzeitige Nummer 22 der Welt qualifiziert. Wohl nur mal eine Verletzung könnte ihn bremsen. Sinner könnte in Tokio sowohl Einzel- als auch Doppel spielen und viele trauen Sinner tatsächlich auch eine Olympiamedaille zu. Dann gelten als Fixstarter auch die Mountainbiker Gerhard Kerschbaumer und Eva Lechner. Lechner ist derzeit Beste des italienischen Teams, Kerschbaumer Zweitbester. Beide haben Olympiaerfahrung, Eva Lechner war sogar schon 3-mal mit dabei. Eine Newcomerin ist Verena Steinhauser, 26 Jahre alt, aus Brixen. Die Triathletin erfüllt im Moment alle Olympiavorgaben und will sich jetzt noch gut vorbereiten, sollte sie dann im Team aufscheinen.
Jetzt müsste die Rennsaison beginnen, Anfang Mai, mit den letzten 3 Wettkämpfen für die olympische Qualifikation. Ich werde dann ab Juni bis 20 Tage vor die Olympischen Spiele im Höhentrainingslager in Livigno sein.
Ebenfalls erstmals mit dabei bei Olympia ist der Grödner Kletterer Michael Bicol-Ruatz. Erstmals ist auch das Sportklettern olympisch und Bicol-Ruatz will auf jeden Fall vorne mit dabei sein.
Die Vorbereitungen laufen recht gut. Ich starte jetzt auch gerade in meine Wettkampfsaison ein. Das Wochenende haben wir unseren ersten Weltcup. Und es ist auf jeden Fall gut, dass wir einmal eine erste Vorbereitung und einen Vergleich erhoben, international, wo wir gerade sein. Und das werden wir aufbauen und dann noch weiterhin die letzten paar Monate kurz trainieren, dass wir ja topfit hinkommen auf Olympia.
Südtirol hat auch einen Weltklasse-Schwimmer, Stefano Ballo. Der Bozner geht in Tokio wohl über die 200 Meter Freistil und auch in der 4x200 Meter Staffel ins Rennen. Im Einzelrennen wird es schwer, aber mit der Staffel kann Ballo durchaus aufs Podest. Und dann sind noch 2 Mannschaftssportler auf jeden Fall mit dabei. Die Volleyballer Simone Giannelli und Raffaella Folli. Folli steht fix in der Mannschaft, eine leichte Verletzung plagt sie noch. Giannelli ist ebenfalls fixer Stammspieler. Beide könnten mit dem italienischen Team eine Medaille holen. Eine Handvoll weitere Sportler kämpfen noch ums Ticket nach Tokio. Da ist einmal die Ex-Weltmeisterin im Schießen, Petra Zublasing. Die Eppanerin kann sich bei der EM in Kroatien Ende Mai qualifizieren. Deborah Vivarelli hat im Tischtennis noch Chancen, unter die weltbesten 70 vorzurücken und damit die Qualifikation zu schaffen. Und im Wasserspringen steht Michael Verzotto bereit. Der sehr erfahrene Bozner könnte sich für das Springen vom 10-Meter-Turm durchaus noch qualifizieren.
Um das Olympiaticket kämpft auch der Geher Alex Schwarzer, allerdings in erster Linie vor Gericht. Im TV hatte der Olympiasieger von 2008 jedenfalls angekündigt, dass ihn seine Tochter in Tokio im Fernsehen sehen wird. Wir sind gespannt. Und wir bleiben beim Sport. Der FC Bayern ist in der Champions League auf der Strecke geblieben. Der Titelverteidiger scheiterte trotz Sieg an Paris Saint-Germain. Hauptproblem der Bayern waren in dieser Saison neben aktuellen Verletzungssorgen zu viele Gegentore. Das kann man 1:1 auch auf den HC Bozen ummünzen. Die Weiß-Roten stehen in der Finalserie der Internationalen Hockey League in der gegen Klagenfurt mit dem Rücken zur Wand. Der HCB verlor auch das zweite Finalspiel gestern Abend. 11 Gegentore in 2 Spielen reichen wohl nur im Handball für einen Sieg. Dennoch ist die Best-of-Seven-Finalserie noch nicht zu Ende. Die 0:6 Auftaktpleite schien gestern Abend in Klagenfurt verdaut zu sein. Trainer Greg Ireland sah jedenfalls viele positive Dinge.
I like the resilience of our team. Our team never lays down, we never quit, we battle. I thought we played a good game. We, especially in the third period when we got up and started playing as a group.
Sein Team habe nie aufgegeben, sagt der Kanadier, und speziell im dritten Drittel sehr gut gespielt. Tatsächlich hatten die Bozner schon im zweiten Drittel zweimal einen Rückstand wettgemacht. Doch als Bozen im Schlussdrittel auf den 4:4 Ausgleich drückte, gelang dem KAC ausgerechnet in Bozens Drangphase das vorentscheidende 5:3. Dem HCB gelang zwar noch Ergebniskosmetik, doch das änderte nichts an der zweiten Niederlage im zweiten Finalspiel. Zuerst 6, dann 5 Gegentore sind in einem Playoff-Finale zu viele, um zu gewinnen. Dennoch bleibt Trainer Ireland zuversichtlich.
Our guys were not done. Our guys have a lot of resiliency and a lot of fight in them. To me, that's been the biggest strength of our group all year.
Seine Spieler seien nicht am Boden. Seine Spieler seien große Kämpfer. Und das sei die größte Stärke des HCB, so Ireland. Ob man allein damit auch ein Finalspiel gewinnen kann, können die Weiß-Roten am Freitagabend beweisen. Nach einer weiteren Niederlage wäre der Traum vom dritten Titelgewinn wohl ausgeträumt. Mit dem Rad von Bozen nach Bologna fahren ist anstrengend. Seit gestern aber einfacher und sicherer. Da wurde nämlich eine 46 Kilometer lange Radverbindung entlang einer aufgelassenen Bahnlinie zwischen Verona und Bologna eröffnet. Für uns der Anlass nachzufragen, ob Italien tatsächlich vermehrt auf den Radtourismus setzt und auch die Strukturen dafür schafft. Siegfried Kollmann.
Entlang des neuen Radweges zwischen Verona und Bologna gibt es Raststätten, wo man Batterien von Elektrorädern und Smartphones aufladen kann. Dinge, die auf den Radwegen entlang der großen Flüsse in Österreich und Deutschland schon lange klappen. Aber auch in Italien ist Bewegung hineingekommen, weiß Patrick Kofler von der Bozner Firma Helios, die bei solchen Projekten beratend zur Seite steht.
Es gibt eben den Plan, wo so die Fernradwege verlaufen sollen. Da gibt es zum Beispiel die Vento, also von Venedig nach Turin. Da gibt es eben die Ciclovia del Sole, die ja auch durch Südtirol führt, übrigens nicht, entlang des Eisachs und der Etsch, die dann aber auch weitergeht bis Florenz und da geht schon einiges weiter.
Weiterführen bis Sizilien soll diese Sonnenroute und Teil einer noch größeren Strecke vom Nordkap bis Malta sein.
Und ich muss sagen, ich kann mir eigentlich keine schönere Art vorstellen, wie man Italien entdecken kann. Italien ist einfach ein brutaler schönes Land und mit dem Radl hat man einen richtigen Mix sozusagen aus Strecke, die man zurücklegt, aber trotzdem die Möglichkeit, viel mitzukriegen. Und das zahlt sich für Italien langfristig sicher aus, dort zu investieren.
Investiert werden muss und wird wohl auch mit dem Geld des EU-Wiederaufbaufonds. Zum Beispiel in Zugwaggons, die problemlos Fahrräder mitnehmen können. Klappt das in Italien inzwischen besser? Patrick Kofler.
Also das kommt ein bisschen darauf an, welche Region man sich anschaut. Also da waren wir in Südtirol sicher ein bisschen Vorreiter mit der Finchkapon und dann auch in Bustertal und zum Beispiel in der Emilia-Romagna. Funktioniert es wirklich vorbildhaft gut auf dem regionalen Schienennetz, aber zum Beispiel auch in den Abruzzen, dort ist die Fahrradmitnahme überhaupt gratis in der Region Abruzzen.
Weil aber nicht jeder über den Apennin treten will, bastelt man gerade daran, diesen Radtransport auch per Bahn zwischen Bologna und Florenz zu verbessern. Die Anbindung an lange europäische Radnetze ist gut für Südtirol, heißt es bei der IDM. Damit die Radler aber nicht nur schnell durch unser Land radeln, setzt man auf das Konzept Sternenfahrt, sagt Ulrike Pfeifhofer von der Marketingabteilung der IDM.
Also Sternefahrt muss man sich so vorstellen, dass man einen Aufenthaltsort hat, also eine Unterkunft bestmöglich. Von dieser Unterkunft aus kann ich dann verschiedene Angebote nutzen für mein Trekkingrad. Das heißt, jeden Tag ein anderes Ziel mir aussuchen.
Dabei muss man in Südtirol gar nicht vom für lange Strecken geeigneten Trekkingrad auf das Mountainbike umsteigen.
Das verwundert die Leute, weil sie stellen sich vor, dass wir nicht in den Alpen, aber wir können mit einem Trekkingrad zum Beispiel im Pustertal bis auf 1500 Meter fahren, ohne dass wir Mountainbike brauchen, weil wir gut ausgebaute Talradwege haben.
Und so sind Südtirols Radwege für Einheimische und Touristen gleichermaßen interessant.
Ganz aktuell noch ein Blick zum Tennis. Beim Masters-Turnier in Monte Carlo hat das Match von Jannik Sinner gegen die Nummer 1 der Welt, Novak Djokovic, bereits begonnen und Sinner führt im ersten Satz mit einem Break. Nach 1 geht es hier in der Anrufsendung um den Impfzwang beim Gesundheitspersonal. Da haben Sie auch das Wort. Jetzt aber ab zu den Nachrichten. Bis hierhin danke fürs Zuhören, sagt Markus Kaserer.
Es ist 13 Uhr. Mehr Wissen mit Reise Tirol. Hier sind die Nachrichten mit Dieter Scotz.
Fast ein Zehntel der Bevölkerung ist in Südtirol immunisiert. Die Europäische Zentralbank bewertet die Impfung als entscheidend. Das Wetter sonnig mit einigen Quellwolken bei 4 bis 15 Grad. Acht Prozent der Südtiroler sind bereits vollständig gegen Corona geimpft. Weitere 17,5% haben die erste Dosis erhalten und warten auf die zweite. Der Generaldirektor des Sanitätsbetriebs Florian Zerzer bekräftigte auf Freie Südtirol, dass auf die erste Dosis des Stoffs von AstraZeneca die zweite desgleichen folgt. Wer hingegen mit Pfizer oder Moderna geimpft wurde, soll die zweite Impfung später als bisher erhalten. Ab morgen können sich die 60- bis 64-Jährigen für die Impfung vormerken. Viele Beschäftigte im Gesundheitsdienst sind der Impfpflicht nachgekommen. Laut Landesrätin Waltraud-Deeg haben im Sanitätsbetrieb 80% mindestens eine Impfdosis erhalten. Auch in den Altenheimen seien zahlreiche Beschäftigte geimpft worden. Laut Deeg sind 68% geimpft, eingeschlossen jene Beschäftigte, die sich aufgrund einer Covid-Erkrankung noch nicht impfen lassen können. Noch vor 2 Wochen war erst die Hälfte der Beschäftigten in den Altenheimen geimpft. In Südtirol gibt es seit 5 Tagen keine Neuaufnahme in die Covid-Intensivstationen. Heute müssen nur mehr 16 Patienten intensivmedizinisch gepflegt werden. Das ist der niedrigste Stand seit Ende Oktober. Auch die Zahl der Patienten in den Normalstationen ist leicht rückläufig. Seit gestern wurden 92 Neuinfektionen festgestellt. Die Positivitätsrate sank unter 1%. Die Wocheninzidenz sank im Vergleich zum Vortag um 10 auf heute 124. Eine Person ist an den Folgen einer Covid-Infektion gestorben. Die Leitung der Europäischen Zentralbank hat die laufenden Impfungen als entscheidend für den Weg aus der Wirtschaftskrise bewertet. Das geht aus dem Rückblick der EZB auf das Jahr 2020 für das Europäische Parlament hervor. Die EZB rechnet mit einem Aufschwung in der zweiten Jahreshälfte. Weitere Finanzhilfen könnten notwendig werden, wenn sich die Infektionslage noch einmal deutlich verschlechtern würde. Sonst werde die EU ihre übliche Wirtschaftskraft im kommenden Frühjahr wieder erreichen. Die Botschafter der EU-Staaten haben sich auf eine gemeinsame Linie für den grünen Pass geeinigt. Die Position der EU-Staaten sieht vor, dass das Zertifikat kostenfrei auf Papier oder digital ausgestellt wird. Welche Vorteile die EU-Staaten gewähren und welche Impfungen sie anerkennen, sollen sie selbst entscheiden können. Jetzt müssen die Staaten mit dem EU-Parlament darüber verhandeln. Der neue historisch-politische Parcours in der Franzensfeste soll laut Landeshauptmann Arno Kompatscher im Jahr 2023 fertiggestellt werden. Der SVP-Abgeordnete Helmut Tauber hatte im Landtag angefragt, wie die geplante Dauerausstellung zu den Themen Grenzen, Begegnung, Trennung, Migration umgesetzt wird. Kompatscher sagte, die Themensammlung liege vor. Die Themen müssten von Zeithistorikern inhaltlich ausgearbeitet werden. Dann könnten die Räume geplant und die Arbeiten begonnen werden. An den deutschsprachigen Kindergärten erhalten alle angehenden Schulkinder erstmals eine eigene zweisprachige Zeitschrift. Die 4000 Kindergartenkinder sollen sich auf diese Weise mit dem Übergang im Herbst beschäftigen. Ein österreichisches Fachleuteteam entwickelte die 40 Seiten starke Bilderbuchzeitschrift. Jeder Text und jeder Comic ist jeweils in Deutsch und einer weiteren Sprache wiedergegeben. Es gibt 11 unterschiedliche Sprachenkombinationen. Von Rai Südtirol hörten Sie Nachrichten. Redaktion Roman Drescher.
Rai Südtirol. Das Wetter.
Dieter Peterlin begrüßt Sie vom Landeswetterdienst. Hinein geht es in einen sonnigen Nachmittag. Allmählich entstehen auch einige Quellwolken. Was bleibt heute, ist etwas Nordwind, nicht mehr so stark wie noch gestern, aber der bringt uns weiterhin kühle Luft nach Südtirol. Deshalb trotz Sonne heute nur maximal 4 bis 15 Grad. Normal wären Mitte April knapp 20 Grad. Auf solche Frühlingstemperaturen müssen wir uns aber noch etwas gedulden. Die kommen erst nächste Woche so langsam wieder zurück. Morgen am Donnerstag wird es dann vorübergehend wechselhafter. Dichtere Wolken und sonnige Abschnitte, dazu auch ein paar lokale Schauer. Die Schneefallgrenze 500 bis 1000 Meter. Die Nacht auf Freitag wird dann wieder sternenklar und deshalb kalt, also eine leichte Frostgefahr auch wieder in den tiefen Lagen. Am Freitagnachmittag wird es dann aber schon milder als zuletzt mit viel Sonnenschein bis zu 17 Grad. Zurück zu heute und zu den Messwerten von 12 Uhr. In Bozen 11 Grad, in Meran und in Auer 10. In Schlanders, in Brixen und in Bruneck jeweils 7 Grad, in Sterzing 4, in Doblach 1 Grad, am Reichen minus 2, am Brenner minus 3, auf der Blose in 2500 Metern minus 10 Grad, Innsbruck 4, Lienz 5 und Trient 10 Grad. Das war's vom Wetter und damit gebe ich zurück ins Studio.
Karim Unterhofer aus der Landesverkehrsmeldezentrale. In Bozen in der Vittorio-Veneto-Straße wurde die Unfallstelle geräumt. Brenner Autobahn, in Richtung Süden ist die Einfahrt Klausen bis Freitag 17 Uhr wegen Asphaltierungsarbeiten gesperrt. Allen, die unterwegs sind, gute Fahrt!
Rai Südtirol, das Mittagsmagazin Spezial. Mit Hannes Senfter.
Und zu unserer Anrufsendung am Mittwoch begrüße ich Sie ganz herzlich. Was sagen Sie zur Impfpflicht für die Mitarbeiter im Gesundheitswesen? Ist es der richtige Weg, damit in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen an Öffnungen und einer Rückkehr zur Normalität gedacht werden kann? Oder ist es eine Schikane für die Mitarbeiter, die seit einem Jahr ihr Bestes im Kampf gegen die Pandemie geben? Rufen Sie an, hier die kostenfreie Telefonnummer, das ist die 8 3 mal die 0 144 77. Mit dieser kostenfreien Nummer erreichen Sie uns hier im Studio und Sie können mit der Geschäftsführerin des Verbandes der Sozialberufe, Martha von Wohlgemuth, über diese Impfpflicht sprechen. Grüß Gott, Frau von Wohlgemuth.
Schönen guten Nachmittag und danke für die Einladung.
Hier noch einmal die Telefonnummer, das ist die 8 3 mal die 0 144 77. Frau von Wohlgemuth, Sie haben sich schon mehrmals kritisch über diese Impfpflicht geäußert. Was ist denn das Problem?
Ich glaube, es ist ganz wichtig zu sagen, dass Impfen wichtig ist und dass wir seitens des Landesverbandes der Sozialberufe auch nicht gegen das Impfen reden, sondern dafür plädieren, neutrale Informationen weiterzugeben und dass wir von der Möglichkeit, sich impfen zu können und nicht impfen zu müssen reden, weil wir glauben, dass das Gesundheitspersonal beziehungsweise auch die Sozialberufe mit einem soziosanitären Auftrag in der Lage sind, die Entscheidungen für die eigene Gesundheit und für die Verantwortung der ihnen anvertrauten Menschen zu treffen.
Nun ist ja diese Impfpflicht Fakt. Sie wurde von der Regierung in Rom eingeführt. Wie sehen Sie denn die Umsetzung, was nun die Unterstützung durch die Landesregierung anbelangt?
Also ich sehe die aktuelle Situation beziehungsweise die Impfpflicht. Mir ist ganz wichtig, das Wort Impfpflicht und nicht Impfzwang zu verwenden, weil es so ist, dass es in diesem Zusammenhang eine Pflicht ist. Und ich glaube, so wie sich das jetzt zeitlich abspielt, ist das ganz, ganz schwierig. Denn wir reden davon, dass im Mittwoch der Karwoche dieses Tragedekret unterschrieben, am Donnerstag veröffentlicht wurde, wir die Kartage hatten und dann hatten wir die Situation, Kommission, dass am 7. April bereits von den Kammern und Arbeitgebern die Mitarbeiterinnen gemeldet werden sollten und dann 10 Tage Zeit war, um einen Abgleich zu machen. Also das sind Zeitrahmen, die für solche schwerwiegenden Entscheidungen und Umsetzungen zeitlich kaum planbar sind. Was in diesem Zusammenhang ich seitens der Landesregierung jetzt bemängle und auch ganz klar ein Wort an Sie richte. Es ist in diesem Zusammenhang jetzt ganz, ganz wichtig, dass wir über diese Themen nicht nur diskutieren, sondern handeln und nicht warten, bis der Mai kommt. Denn im Mai haben wir die Suspendierungen auf dem Tisch. Und ich glaube, wir können uns Suspendierungen in diesem Bereich überhaupt nicht leisten. Und das soll jetzt nicht heißen, dass man die Situation von vornherein entschuldigen will.
Wissen Sie denn, was im Mai passieren wird?
Also so wie das Dekret die Dinge beschreibt und eins ist, was geschrieben ist und eins, wie dann gehandelt wird. Also der erste Schritt ist, bis 11. April müssen die ganzen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von den verschiedenen genannten Berufsbildern mitgeteilt werden. Dann gibt es 10 Tage Abgleich der Datenbanken, wieder der Impfdatenbank. Dann erfolgt die nächste Situation, dass wieder 5 Tage Zeit bleibt, dass sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen diese Dokumentation vervollständigen können. Das heißt, ich bin geimpft, ich bin vollständig geimpft, ich habe nur eine Impfung erhalten, ich habe einen Termin, ich bin erkrankt, ich habe ein ärztliches Zeugnis und so weiter. Und ab Mai sollen dann die Suspendierungen in Kraft treten. Und das sind für solche Situationen keine Zeiträume.
Was hätten Sie sich denn aber von der Landesregierung erwartet, dass sie auch im Hinblick auf den Mai, wo das dann in Kraft tritt, tut?
Ich erwarte mir von der Landesregierung, und in diesem Zusammenhang spreche ich ganz klar von Frau Doktorin Waltraud-Deeck und von Herrn Dr. Wiedmann, dass man jetzt sich zusammensetzt. Die Zeiten sind eh schon sehr knapp. Das Dekret lässt nicht viel Zeit, lässt eigentlich kaum ein Zeitfenster übrig. Deshalb ist es unbedingt notwendig, jetzt darüber zu reden und nicht zu warten, was der Mai bringt. Denn draußen, was ich jetzt zurzeit sehr viel spüre und sehr viel schriftlich mitgeteilt bekomme. Draußen entlädt sich derzeit sehr viel Wut, sehr viel Kränkung und sehr viel Verletzungen. Und ich glaube, das haben sich diese Mitarbeiterinnen nicht verdient.
Was sagen Sie zur Impfpflicht für die Mitarbeiter im Gesundheitswesen? Rufen Sie an, die 8, dreimal die 0, 144, 77. Und Sie können mit der Geschäftsführerin des Verbandes der Sozialberufe, Martha von Wohlgemuth, über diese Impfpflicht sprechen. Die Nummer hat der Herr Steger aus Bad Schings gewählt. Grüß Gott, bitteschön.
Ja, das ist der Walter aus Bad Schings. Hallo?
Bitte schön, Herr Steger,
also
Sie können sprechen.
Ich hätte eine Frage, gell? Eine Frage. Darf ich in den Frühruhestand gehen oder darf ich als Arzthelfer noch weiter arbeiten? Das wäre nur meine Frage.
Gut, dann nehmen wir mal auch noch die Frau Sparber aus Meran in die Leitung. Bitte schön, grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Also mir persönlich ist das einfach ein Thema, das mir dermaßen unter den Nägeln brennt. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, also ich kann einfach Frau Wohlgemuth und auch einen Teil der Hausärzte oder alle diese Leute, die sich jetzt so vehement dagegen gegen die Impfpflicht wehren und denen die Zeit, die man ihnen dafür gibt, nie genug ist, denn das Impfen für das Sanitätspersonal hat ja nicht erst jetzt begonnen, denen die Zeit immer zu wenig ist, ich kann das einfach nicht verstehen. Und ich möchte Frau Wohlgemuth einiges fragen, zum Beispiel: Ja, was ist denn jetzt der Grund, warum man sich nicht impfen lassen will? Denn vor kurzer Zeit hat es noch geheißen, die Angst zum Beispiel vor AstraZeneca. Jetzt muss man mal sagen, die meisten der Angestellten sind ja unter 60, also kommt AstraZeneca nicht mehr in Frage. Warum muss man diese Leute so mit Samthandschuhen angreifen und ständig sagen, ja, wir haben ja so viel getan für diese Pandemie und jetzt werden wir vor diese Alternative gestellt. Frau Wohlgemuth hat zuerst gesagt, diese Leute wissen sehr wohl, wie sie sich schützen können und auch die Patienten. Nein, denn wenn sie sich nicht schützen, sind auch die Patienten nicht geschützt. Also ich finde, dass wenn es jetzt keinen Grund gibt, diese Impfpflicht endlich umzusetzen, wo man zum Beispiel die Kinder im Kindergarten dazu verpflichtet hat, richtigerweise die Nasenbohrtests in der Schule, dann gibt es keinen Moment mehr. wo das durchzusetzen ist. Und wenn es irgendwann dazu kommt, dass diese Leute auch suspendiert werden, gut, dann wird es so sein. Sonst hat man halt immer in Südtirol 200-300, die kranker zu Hause sind. Dann muss es so weit kommen. Aber irgendwann ist genug und irgendwann muss man einfach sehen, dass das Leute sind, die haben nie genug Zeit, die lassen sich sowieso gegen nichts impfen. Und das ist alles nur eine faule Ausrede.
Dankeschön. Dankeschön, Frau Sparber. Da haben Sie sehr viele Punkte jetzt genannt, die wir versuchen, auf diese wir versuchen einzugehen. Frau von Wohlgemuth, also es sind Begriffe gefallen wie warum will man sich nicht impfen lassen? Warum gibt es Personal im Gesundheitswesen, das sich nicht impfen lassen will?
Also ich möchte Frau Sparber Folgendes antworten. Wenn ich gestern Pro und Contra geschaut habe, dann hat auch die Landesrätin und die Frau Elisabeth Maria Reder gesagt, sie sind gegen die Impfpflicht. Also ich muss sagen, ich bin kein Impfgegner und ich würde mich impfen lassen. Dann hat in diesem Zusammenhang auch die Südtiroler Allgemeinmediziner sich gegen die Impfpflicht ausgesprochen. Und in diesem Zusammenhang hat der Landesverband der Handwerker sich auch gegen flächendeckende Tests in den Betrieben ausgesprochen. Wir haben derzeit eine Situation, die dermaßen verwirrend ist und dass es in diesem Zusammenhang nicht darum geht, um Zeit zu schinden und alles auf die lange Bank zu schieben und diesen Menschen keine Zeit zu geben. Und wenn wir davon reden, dann haben wir jetzt 70%, die 80% im Gesundheitswesen geimpft sind, circa 65% in den Heimen. Also ich glaube, das sind sehr hohe Zahlen und es geht jetzt nicht darum, die Leute zu entschuldigen. Es geht aber auch, sie nicht vor den Kopf zu stoßen.
Aber Frau von Wohlgemuth, das Thema Schnelligkeit ist immer ein Thema, wenn es ums Impfen geht. Wie schafft man es, schnell, viele Leute so schnell wie möglich zu impfen? Das soll ja mit dieser Impfpflicht eigentlich erreicht werden.
Das soll mit dieser Impfpflicht erreicht werden. Ich glaube aber, dass das auch ohne Impfpflicht erreicht werden kann. Und in diesem Zusammenhang haben wir Folgendes. Und das gilt auch für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Derzeit vergeht kaum ein Tag, wo wir nicht über Nebenwirkungen zuerst von AstraZeneca, dann von Johnson & Johnson konfrontiert wurden. Und ich glaube, dass auch die Mitarbeiterinnen in diesem Bereich das Recht haben, zu überlegen, informiert zu werden. Und das nächste Thema ist für mich, warum haben sich gerade in den Altenheimen weniger Menschen impfen lassen? In den Altenheimen wurde es in einigen, nicht in allen, wurde sehr viel Druck aufgebaut. Und Druck erzeugt immer Gegendruck. Und ich bin der Meinung, die Mitarbeiter können sich impfen lassen, müssen sich nicht impfen lassen. Das hat gestern Landesrätin Deeg auch klar gesagt. Und jetzt sind Entscheidungen zu treffen, wie wir mit diesen Weg umgehen, weil ich einfach glaube, dass wir uns Suspendierungen in diesem Bereich schlicht und ergreifend nicht leisten können.
Der Herr Steger hatte eine Frage zum Frühruhestand oder ob er weiterarbeiten kann. Können Sie dazu was sagen?
Zum Herrn Steger ist es folgendermaßen, er hat als Arzthelfer gesprochen und zum Thema Arzthelfer kann ich jetzt keine Antwort geben, weil ich für die Sozialberufe spreche und in diesem Bereich zu wenig Ahnung habe und auch zum Vorruhestand, dort müsste er sich mit den Gewerkschaften in Verbindung setzen, weil hier kann ich keine klare Antwort geben.
8-3-0-144-77, das ist die Telefonnummer, die Sie anrufen können, um hier ins Studio zu gelangen und über die Impfpflicht für die Mitarbeiter im Gesundheitswesen zu sprechen. Die Nummer hat der Herr Taferner aus Kaltern gewählt. Grüß Gott, bitteschön, Herr Taferner.
Ja, grüß Gott. Ich möchte nur eine Berichtigung eigentlich zur Impfpflicht nochmal bekannt geben. Das ist vielleicht ein bisschen untergegangen. Es gibt eigentlich in Italien und in ganz Europa, wenn nicht auf der ganzen Welt, die Impfpflicht in gewisse Berufe. Ich kann Ihnen sagen, jeder Metallbauer muss sich impfen gegen Tetanus. Jede Putzfrau mit einem höheren biologischen Risiko muss sich gegen Hepatitis E und B impfen lassen. Das ist eigentlich eine Sache, die ich gang und gäbe. Jeder männliche Zuhörer wird sich erinnern, als er den Wehrdienst gemacht hat, ist schon mindestens dreimal geimpft worden mit Substanzen, die wir heute nicht kennen und nicht wissen, was es reden ist. Und es gibt ein minimales Risiko dabei. Aber die Vorteile stehen einfach auf der Hand. Die Mitarbeiter sollen sich bitte impfen zum Schutz ihrer Person, zum Schutz der anderen und damit in diesem Fall die Pandemie aufhört. Eine letzte Sache noch. In Rom hat es schon die ersten Urteile gegeben. Personen, die nicht geimpft wurden, obwohl sie die Möglichkeit haben, werden von der INAIL nicht für die Krankenstände bezahlt. Es hat einen Fall gegeben, wo sich eine Frau impfen hat lassen, die ist vom Impfcenter rausgegangen, ist von einem Autobus niedergefahren worden und wurde als Impfnebenwirkung verstorben. Ist zwar vielleicht am Schmunzen, aber die wartet heim noch, beziehungsweise die Angehörigen dann heim noch warten eben. Also bitte die Berichtigung, Arbeitsschutz, es braucht die Impfung.
Danke. Dankeschön, Herr Ferner. Der Herr Mitterutzner aus Albeins, bitteschön.
Ja, grüß Gott, ich möchte mich meinen Vorredner eigentlich anschließen. Ich meine, das ist ja doch paradox. Ich zweifle nicht an, dass die im Gesundheitswesen, dass die Leute alles Mögliche geleistet haben, Wunderbares geleistet haben, aber dass sie dann nicht zu impfen brauchen, das ist ja unsinnig. Ich will und habe auch das Recht zu leben. Also, Sie haben den Beruf selbst gewählt, da muss ich auch, habe ich eine ethische Pflicht, meinem Beruf nachzugehen. Und Frau Wolgemann, warum spucken Sie in die eigene Suppe? Wenn ich diesen Beruf wähle, dann weiß ich, dann muss ich auch die anderen Leute schützen. Also dann ist das höchste Aufgabe, dass sie geimpft werden müssen. Das kann nicht anders gehen. Und man soll sogar mal aufhören, in die eigene Suppe zu spucken. Ich finde das einfach eine Frechheit, was Sie sich da anmaßen. Ich habe das Recht, ich will gesund bleiben. Und Sie sagen, auch ich könnte mich wissen, wie ich mich schütze, wenn die das sagen können. Was soll denn dieser Quatsch? Bitte hören Sie mit den Sachen auf und lassen sich nicht gerettet bezahlen, das Unsinn betreibt. Und wenn wir die Pandemie endlich mal wollen wegkriegen, dann muss man konsequent handeln. Das ganze Problem von der Pandemie ist das unkonsequente Handeln, auch von Ihnen, Frau Wohlgemuth.
Danke schön, Herr Mitterutzner. Da lassen wir jetzt die Frau von Wohlgemuth darauf antworten. Bitte.
Ich möchte hier ganz klar antworten. Ich werde für meine Arbeit als Geschäftsführerin des Landesverbandes derzeit nicht bezahlt. Ich mache alles ehrenamtlich. Nur mal das vorweg. Und ich glaube in diesem Zusammenhang, ich bin kein Impfgegner und es geht nicht darum, dass sich Menschen nicht impfen lassen sollen. Es geht zurzeit darum, dass wir uns in einer Situation befinden, wo dieses Dekret verabschiedet worden ist, wo wir jetzt ein ganz kleines Zeitfenster haben zu reagieren, wo gestern die Landesrätin ganz klar gesagt hat, Sie und Herr Wittmann sind gegen die Impfpflicht und jetzt muss geschaut werden, wie wir mit diesen Dingen umgehen. Und es geht in diesem Zusammenhang, schaut es fast so aus, als ob nur die Gesundheits- und Sozialberufe die Verantwortung übernehmen müssen, dass die Pandemie zu Ende geht. Also ich glaube, diese Verantwortung haben wir alle und ich spucke hiermit niemand in die Suppe.
Aber diese Impfpflicht muss umgesetzt werden, ob man will oder ob man politisch will oder nicht will. Das heißt, ein Druck wird aufgebaut.
Der Druck ist schon vorhanden. Der Druck muss nicht mehr aufgebaut werden. Was jetzt wichtig ist, und ich wiederhole es noch einmal, wenn es vielleicht auch manche nicht mehr hören wollen oder hören können, wir haben jetzt diese Situation. Die Menschen sind sich bewusst, dass sie sich impfen lassen wollen und die Menschen werden sich auch impfen lassen. Aber wir müssen jetzt Klarheit in die Situation bekommen. Wir haben dieses Dekret von Ministerpräsident Draghi. Wir haben eine Landesregierung. Wir haben einen Landeshauptmann. Landesrätin Deeg, ich wiederhole es noch einmal, hat gestern sich auch gegen die Impfpflicht ausgesprochen. Wittmann hat sich auch zumindest offiziell gegen die Impfpflicht ausgesprochen. Und wir müssen jetzt schauen, wie wir mit dieser gesamten Situation zurechtkommen. Und dies kann nicht nur auf den Rücken der Pflegekräfte ausgebadet werden.
8 3 mal die 0 144 77. Was sagen Sie zur Impfpflicht für die Mitarbeiter im Gesundheitswesen? Das ist heute Thema in der Anrufsendung. In der Leitung ist jetzt der Herr Bleikner aus Bruneck. Grüß Gott, bitte.
Ja, grüß Gott, Herr Bleikner von Bruneck. Mein Eindruck ist der, ich höre von Bekannten, was im Sanitätsbetrieb arbeiten. Einmal geht es um das. Das ist eh schon angesprochen worden, die Unsicherheit. Einmal ist der Impfstoff sicher, dann ist er nicht sicher, dann ist er wieder für Ältere, dann ist er wieder für Jüngere. Idealer, das zum einen. Und das zweite Problem ist, wenn die Leute, die Mitarbeiter zu einem Vorgesetzten sagen, ich möchte wissen, was in dem Impfstoff drin ist, wie der zusammengestellt ist, dann kommt die Antwort, es gibt, schaust im Internet nach, dann gibt es genug Informationen, wir haben nicht die Zeit, da jetzt aufzuklären. Also das sind die zwei Sachen, was wichtig waren. Da bin ich auch überzeugt, dass sich viele Leute impfen lassen. Danke, das ist mein
Beitrag. Dankeschön, Herr Bleikner. Die Frau Platter aus St. Leonhard ist in der Leitung. Grüß Gott, ins Passaiertal,
ja,
bitte.
Ja, grüß Gott. Ich habe doch mal etwas zu sagen, gell? Da bitte. Hat der Virologe hat gewarnt, der hat bei der WHO angerufen und hat einen offenen Brief geschrieben, dass das eine globale Katastrophe wird, weil der Virus Das wird alles noch schlimmer, wird sich das. Und das wird mindestens nicht mehr helfen, der Impfstoff hilft nicht mehr, gell? Und die armen Kinder, die sind denen jetzt schon laut, hat er gesagt. Das möchte ich sagen, er ist schon Virologe, weil, gell? Und der versteht wirklich etwas für die Sache. Und ich möchte allein sagen, in einem Impfstoff sind AstraZeneca, wissen Sie, was das so los ist? Das sind die Makrophagen. Ich
sage das Ihnen ganz kurz und deutlich. Schauen Sie, Frau Platter, wir haben keine Mediziner hier im Studio, sondern sprechen über die Impfpflicht.
Die andere Makrophage, die sind durch die Außen transportieren. Aber mit dem Spike-Produkt, was eingespritzt wird, die Makrophage wird total aufweisen, die Nummer 2. Es gibt kein Ding mehr.
Wir sprechen hier heute über die Impfpflicht, Frau Platter, und nicht über die Zusammensetzung der Impfung. Wir haben leider keine Mediziner hier im Studio sitzen, Frau von Wohlgemuth. Herr Bleikner hat über die Unsicherheit gesprochen, er hat über den Mangel an Informationen gesprochen, der den Mitarbeitern, also über das die Mitarbeiter klagen. Was können Sie denn dazu sagen?
Ich glaube, dass das ganz ein wichtiger Punkt ist. In diesem Zusammenhang kann man auch wieder das Wort Zeit in den Mund nehmen. Menschen, die unsicher sind, brauchen nur eines, und das ist Sicherheit. Und wenn sich die Zeit nicht genommen wird, Menschen aufzuklären, dann haben wir das, was wir jetzt haben. Und ich glaube, dass sich die Menschen, sobald sie eine Sicherheit haben, sich durchaus impfen lassen. Das traue ich diesen Menschen einfach zu. Und wenn man jetzt ganz kurz noch diese letzte Anruferin ganz kurz angehört hat und die Situation mit dem Dekret Draghi im Moment vergleicht, dann bekommt man einen kleinen Ausschnitt davon, was sich zurzeit abspielt. Und verunsichern lassen sich auch Menschen in Gesundheits- und Sozialberufen. Und ich glaube, wir haben einen einzigen Auftrag. Wir müssen jetzt schauen, wie wir mit dieser Situation impfen ist wichtig, und die Menschen werden sich auch impfen lassen. Aber wir müssen mit diesem Zeitfenster zurechtkommen. Wir müssen schauen, wie damit umgehen. Da ist der Appell ganz klar an die Landesregierung, an Frau Degen und Frau Wiedmann. Was tun wir jetzt? Wie gehen wir mit der Situation um? Das ist das Gebot der Stunde.
Die Frau Gleischer aus Bozen ist in der Leitung. Grüß Gott. Bitte schön, Frau Gleischer.
Ja, grüß Gott. Ich arbeite jetzt im Sozialdienst, also ich bin eine Behindertenbetreuerin. Ich bin geimpft, auch sehr überzeugt geimpft. Wir haben eigentlich in unserer Struktur sehr hart gewartet auf die Impfung. Also das war eine große Erleichterung, weil wir viel Stress ausgenommen haben. Also es ist ein großer Stress, immer so Angst zu haben, dass man die Leute ansteckt, viele Risikopatienten. Ich bin sehr froh, geimpft zu sein. Aber jetzt gibt es einfach ein paar Leute aus meinem Bereich, die aus welchen Gründen auch immer, und ich denke mal, die im Sozialbereich haben genauso das Recht, impfkritisch zu sein wie der Rest der Bevölkerung. Die wollen sich jetzt nicht impfen lassen oder einfach noch abwarten. Die wollen sich jetzt nicht sofort auf Druck impfen lassen, weil sie einfach ganz vielfach die Covid-Erkrankung gehabt haben und teilweise wirklich einen Antikörpertest gemacht haben und sehr gut bestückt sind mit Antikörper und müssen jetzt impfen gehen, sonst werden sie suspendiert. Also wir haben jetzt in den Jahren ganz viele wechselnde Arbeitszeiten, schwierige Arbeitszeiten gehabt, und ich war bis jetzt bereit, die allen mitzutragen, weil da niemand was dafür kann. Jetzt denke ich mir, für Leute, die zu Hause bleiben müssen, die eigentlich arbeiten möchten und gute Mitarbeiter sind von mir, mache ich keine Minute Überstunden mehr. Keine Minute. Also das ist meine Verletzung, mein Ärger über diese Impfpflicht, dass wir nicht die Zeit bekommen, nach dem Rhythmus zu impfen, die wir wollen. Also ein Großteil hat sich gefreut und ist gerne impfen gegangen.
Dankeschön. Dankeschön, Frau Gleischer. Wir sind nur fast am Ende der Sendung. Frau von Wohlgemuth, der Stress vor der Ansteckung, der viele Mitarbeiter beschäftigt, und vor allem jetzt der Ärger darüber und das sich stur geben. Was sagen Sie dazu?
Also ich möchte hier wie folgt antworten. Ich glaube nicht, dass es Sturheit ist. Ich merke aber, und das ist das große Problem, was wir vor Ort haben. Wir haben derzeit sehr gespaltene Situationen vor Ort. Heute habe ich eine Nachricht bekommen von einem Altenheim, wo die Stimmung total gekippt ist. Wir haben jetzt sehr, sehr schwierige Situationen vor Ort. Und es geht nicht nur darum, dass wir jetzt alle die Zeit einfach verschieben ins Unendliche, die wir brauchen. Aber wir müssen jetzt sehr gut aufeinander Acht geben und noch einmal die gleiche Wiederholung. Wir müssen jetzt mit diesem Dekret umgehen. Wir müssen schauen, wie wir jetzt zurechtkommen. Wir können Menschen nicht einfach suspendieren. Und das dann, weil man muss man ja auch Menschen finden, die geimpft sind, die die Arbeit übernehmen können. Und das kann nicht auf den Rücken der anderen Menschen passieren. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht.
Dankeschön, Frau vom Wohlgemuth. Das war das Mittagsmagazin, die Anrufsendung zum Thema Impfpflicht im Gesundheitsbereich. Ich bedanke mich bei den vielen Anrufern, die sich gemeldet haben, um mitzudiskutieren und vor allem auch bei der Frau vom Wohlgemuth. Hier geht es gleich weiter mit den Nachrichten von Raila Dinja. Die nächsten deutschen Nachrichten sind ab 2. Für Ton und Technik im Mittagsmagazin war Raphael Fundneider verantwortlich. Die Telefonanrufe nahm Thomas Gasser-Mesner entgegen. Danke fürs Zuhören, sagt Hannes Senfter.
Rai Ladinia. Notizia.
Bon domsti dalla redazione Rai Ladinia, che ci argomenta nos notizier in quei mercoledì ai 14 d'auril, più sostenibilità la mobilità sono le strade di Jaufes la Dolomites, che è il fin della convenzione tra la provincia di Bolzano, Trent Bellun e la regione Venet, in ira la giunta provinciale di Bolzano data l'Umverda. In outer variant per la viabilità Sud-Tirol e l'unifat in Ir, con l'ultima esplosione controllata del tunnel di sicurezza per la strada d'accesso alla Valbadia. Bel mudament sarà al d'auton per circa d'anfe con i preves, la diocesa creda signor Ivo Costanzi, attualmente il plan a San Jacung de Leifers, a fe il plan de Gerdaina. De fascia van el fat de gran sforz per pude inant la campagna de la veies, alla fin de lena sarà l'inon luog da fila de la vert la valeda. Fin de na sajon, che n'ignan ja stat, an domania passera, iun de stauril, fosse stat l'ultimo di de giaurida de gran perti in plan de daischi, de dromiti superski. Da Diagenes de la Aurie, la strida de Gerdaina, d'antor pontivasi Solajong ina da Vierta. Ma jong sang d'an provia. Plus sustenibilitat la mobilità sung la strida di Jaufes la Dolomites, cascel fin de la convenzion d'antor la provincia de Bolzano Tranti Bellung e la region Venet, in ira la junta provinciale de Bolzano dat Lumvarda.
Per i Jaufes de Freya, Sella, Chaulonki, Pordoi, alla provincia de Bolzano, Trent e Bellung, de Breda con la region del Venet, laura ora un concet de mobilità sostenibile e saura regionela, de Breda con i comuns de Corvara, Salva, Chanacioi e Fodom. La Junta Provinciale de Bolzano ha tessi riunione dei NIR dat pro al protocollo de accordanza. Il protocollo gli planifica la gestione della mobilità con il fin de smandre l'impazziamento acustico e ambientale e ti dè più valore ad tutto il rayon della Dolomites. Bella Castagna il Ududanz dem via misure per una mobilità più attiva, come per esempio aumentare il numero di viaggi del trasporto pubblico, da con lì tre snacchette e mesungs del trasporto e da fe campagne di sensibilizzazione e comunicazione. Più in anz da stiltiani 2023-2024 uniassel de prova di manch sun la stredes. Nci il Ududangora da realize pertes de stredes nuoves per la rodes e da più plazes da la sceiauti tla valedes. Sono il programma che ha definito le possibilità giuridiche e tecniche per regolamentare il traffico sui Jaufs. Per le misure dell'Unione demanda un cofinanziamento europeo. I partecipanti lavorano ora di 60 dies che vanno un plan di misure per 2 anni. Il memorandum che è in ciò bella unità prova della regione Venet ha una durata di 2 anni e possa unirsi lungo.
In Unione ai dati della pandemia della regione del Trentin e del Sud-Tirol, l'azienda sanitaria di Bolzano, anche comunica 92 casi nuovi di infezione, 53 delle analisi di 988 test PCR e 39 dopo 9201 test antigenici vaccinati. I pazienti Covid-19 della stazione normale di spedire sono 74, 52 amali Covid vancure di strutture private convenzionate, a cui si giunta altre 22 persone, la struttura di quarantena Gossensas e Sarns, la terapia intensiva e attualmente sei dei pazienti Covid e gli anci unirà di stra un caso di morte con Covid. In quarantena gli esanti Sud-Tirol 2.765 persone.
Una vegliata i dati dell'azienda sanitaria del Trentin, ma ne fuori in giro domenica.
Tra i casi di morte, sulla base de passa 2000 test analisi, i casi neve a 600 de snef anter PCR e test a svelci. I pazienti che ha de besen de cura ste gli ospedei e la struttura della provincia i 184. E smendra i pazienti della rianimazione, che i 37. La cifra dei vari in gen la è de 168 casi. La vaccinazione fatta a livello provinciale si 123.000 con 39.000 seconda doses.
San Conforto Tong sun vo vaudaino sara un plajai, kinos teatri i museums de Südtirol, jenjai per jauri ino truppe si artista, tauros i musiciste, knavajnia laura de matrimang da nuov da la crise, ascumenche dalmangs de mei, casta la speranza, abulzang ilunita caura de gran placac, sun el punt de la talfa con scrittes i fotografies, nia da saura udai per chi che passa, gliela testimonianzas de artista tauros Südtirol,